Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Erster Teil. Das Licht aus Murano.
Wo viele Menschen sich begegnen, entstehen Zusammenhänge. Deshalb sollte es niemanden wundern, wenn in der Großstadt Berlin Geschichten kursieren, die der auf den folgenden Seiten ausgebreiteten in Einzelheiten und Motiven ähneln. Wir können nur beteuern, dass die von uns erdachten Figuren allenfalls Vorbilder, jedoch keine Doppelgänger in der Wirklichkeit haben. So ist uns weder eine Zeichenbedarfshändlerin persönlich bekannt, noch wollten wir nahelegen, dass einer der Partner von Dominique Perrault, dem Architekten des 1996 gebauten Berliner Velodroms, sich schicksalhaft in eine Liebesbeziehung verstrickt hätte. Klatsch ist die Kunst des Sozialen. So wie der Maler aus leblosen Pigmenten, Öl und Leinwand bewegte Menschen, Tiere und Landschaften erschafft, so strickt die Kolportage aus scheinbar unbedeutenden Ausschnitten des Lebens anderer Sensationen, die die tatsächlichen Geschehnisse hinter sich lassen. Wer die Kolportage der Lüge zeigt, verkennt ihre Absicht. Denn das Gerücht überhöht das Tatsächliche zur wirkungsvollen Fabel. Wo die bildende Kunst modellhaft versucht, das Leben nachzubilden, damit es begreiflich wird, verstärkt die Kolportage die Wirkung von Geschehnissen durch Übertreibung und Ausschmückung, um ihrerseits ein Modell des gesellschaftlichen Lebens zu formen und so fassbar zu machen. Deshalb kommt es gar nicht so sehr auf Wirklichkeitstreue an, sondern auf Wahrhaftigkeit. Denn was auch immer sich tatsächlich zugetragen hat, dient nur als Leinwand für ein manchmal drastisches Sittengemälde, das dem Betrachter Züge des menschlichen Lebens vorführt, die ihm sonst verhüllt blieben. Es ist die Niedrigkeit des Klatsches, seine Schmuddeligkeit, seine Ausflüge in die Gosse, die viele Menschen gleichzeitig abstößt und magisch anzieht. Nicht ohne Grund. Unaufhörlich vermählt der Klatsch das Glamouröse mit dem Ekelerregenden und das Unschuldige mit dem Anstößigen. Eine unwiderstehliche Collage, die der Regenbogenpresse die Auflagen garantiert. Natürlich werden zumeist abwesende Dritte vom Gerücht durch den Kakao oder gar in den Schmutz gezogen. Ihre Erregung darüber ist verständlich. Doch wahrscheinlich kommen das gesellschaftliche Leben und die es begleitende Kunst nicht ohne solche Opfer aus. Dass lebende Beispiele durch künstlerische Dramaturgie verknüpft werden, macht eben die Besonderheit und Popularität der Kolportage aus. Wenn sie allerdings ihrer Beispielhaftigkeit verlustig geht, weil sie von interessierten Kreisen instrumentalisiert wird, handelt es sich schlicht um Missbrauch, wie er in allen Kunstformen anzutreffen ist und in den volkstümlichen besonders. Wer würde der Bildhauerei vorwerfen, dass ein Meißel auch als Mordwaffe benutzt werden kann? Unsere Wahrnehmung gestattet uns nur einen unvollständigen Einblick in die Zeitläufte. Sogar von unseren engsten Freunden sehen wir nur Bruchstücke ihres Lebens, die wahrscheinlich nicht einmal zu den wichtigsten gehören. Um uns über die Welt klar zu werden, müssen wir diese Splitter der Existenz zu einem exemplarischen Ganzen fügen. Wie sonst wollten wir die Taten unserer Freunde begreifen, wenn wir nicht bereits einen Roman im Kopf hätten, zu dessen Personal sie zählen? Dass viele Ereignisse darin rein spekulativ sein mögen, schmälert nicht seinen Nutzen. Ohne ihn könnten wir wahrscheinlich nicht überleben oder anderen das Überleben sichern. Die Kolportage hilft uns dabei, diesen inneren Roman zu konzipieren und beständig fortzuschreiben. Wir müssen lediglich begreifen, dass der Klatsch auch eine Art Unterricht für uns ist, um im entscheidenden Moment eine Prüfung zu bestehen. Ich bin bei einer solchen Prüfung durchgefallen. Dabei war ich nicht einmal unvorbereitet. Aber vielleicht war ich zu unbedarft zu begreifen, Dass ich in den 5 Tagen zuvor nur deshalb so viel über Sebastian Nolte erfahren hatte, weil ich ihn am 6. Tag retten sollte. Doch das kam mir erst am 7. Tag in den Sinn, als ich die Zeitung aufschlug und eine Meldung las, die mir meine Schuld bewusst werden ließ. Es war ein Studentenjob, um den sich viele Kommilitonen gerissen hatten, weil er abwechslungsreich und einträglich war. Wahrscheinlich hatte ich einen Schlag bei Frau Wachholz, der Catering-Chefin des 6-Tage-Rennens. Jedenfalls bekam ich die Stelle als Würstchenverkäufer. Ausgerüstet mit einem tragbaren Wasserkessel und der obligatorischen Holzzange, machte ich mich an die Arbeit und hatte gleich mehr zu tun, als mir lieb war. Der Kollege vom nächsten Block war nämlich sturzbetrunken und durchgehend auf der Toilette, wo er gegen Besucher und auch gegen mich ausfällig wurde. So musste ich den ganzen Abend 2 Blöcke hungrigen Publikums mit Wienern und Senf versorgen. Als ich gegenüber Frau Wachholz bei der Abrechnung eine Andeutung über den Kollegen machte, erklärte sie mir, dass dieser Mann der Architekt des Velodroms sei. Obwohl seine Unfähigkeit allgemein bekannt war, wollte niemand derjenige sein, der diesen Gescheiterten des Hauses verwies. Frau Wachholz am allerwenigsten. Ich wollte es nicht glauben. Der Baumeister dieser riesigen Halle war dermaßen auf den Hund gekommen, dass er nun als gerade noch geduldeter Würstchenverkäufer sein Leben fristen musste? Frau Wachholz gab zu, dass der katastrophale Abstieg von Sebastian Nolte ungewöhnlich war. Doch sie mit ihren Verbindungen in die Berliner Gesellschaft wusste alles über diesen einstmals so vitalen Mann. Und sie begann zu erzählen. Es war eine lange Geschichte, für die die erste Nacht nicht reichte. Jeden Abend nach der Abrechnung wurde sie fortgesetzt. 1. Tag Premiere. Mit etwas Fantasie hätte Sebastian Nolte erfühlen können, dass er im Zenit seines Lebens stand, als der Startschuss zum 6-Tage-Rennen fiel, und er hätte wissen müssen, dass er in Gefahr war, von dieser Höhe ins Bodenlose zu stürzen. Aber Sebastian war es nicht gegeben, sich etwas anderes auszumalen als das, was schon war. Zum Beispiel das Velodrom. Sebastian bezeichnete sich gern als Architekt des Neubaus, und doch gewann er erst eine Vorstellung von der Arena, als er am Tag der Eröffnung in seiner Mitte stand und nach oben blickte. Das Berliner 6-Tage-Rennen ist mindestens seit den 20ern das Sportfest der Stadt. Aus allen Schichten kommen Besucher und nehmen an dem Spektakel in der Halle teil. Schwaden von Rauch, Bierdunst und Männerschweiß ziehen durch die Ränge, während die Massen die Radfahrer ekstatisch anfeuern. Fast ohne Pause rasen die Sportler über die Bahn und die Zuschauer vereinigen sich zu einem einzigen Pöbel. Der Sportpalast, der mit dem Rennen zur Legende wurde, ist heute vor allem als der Ort bekannt, wo Josef Goebbels den totalen Krieg ausrief. Vielleicht ist er auch deshalb später abgerissen worden und einem abscheulichen Sozialbau gewichen. Danach verkümmerte das 6-Tage-Rennen in einer Mehrzweckhalle am Rande des Messegeländes. Erst nach der Vereinigung der beiden Stadthälften sollte das traditionelle Ereignis wieder einen angemessenen Ort finden. Zu diesem Zweck wurde eigens eine moderne Halle geplant. Den Wettbewerb gewann das Architekturbüro Schilbach und Voss mit einem modernistischen Entwurf aus Stahl und Glas. Heinz Schilbach und Marcel Voss hatten zu jener Zeit eine große Lobby in dieser bauverrückten Stadt, vor allem weil sie große Gesten sehr solide und detailverliebt umsetzen konnten. Dabei kamen beide gar nicht aus Berlin, sondern betrieben ihr Büro in Stuttgart bzw. Bristol, wo Marcel Voss sich auf Hafenbau spezialisiert hatte. Heinz Schilbach, sein Kompagnon und früherer Liebhaber, hatte seine Geschäfte in Berlin dem Ehemann seiner Nichte übertragen und ließ sich nur dann und wann an den Baustellen blicken. So blieb alles an Sebastian Nolte hängen. Sebastian war eine stattliche Erscheinung, der sich mit seinen nahezu 2 Metern bei jedem Polier schnell durchsetzen konnte. Gerade 40 geworden, strahlte er eine Gesetztheit aus, die sich mit seinem jungenhaften Aussehen wenig vertrug, aber bei Untergebenen Eindruck machte. Als Sohn eines Richters und einer Lehrerin hatte er eine tadellose Erziehung genossen und im Internat zahlreiche Kontakte in die bundesdeutsche Oberklasse geknüpft. Dort hatte er seine Frau Alexandra kennengelernt, die ihn zur Architektur brachte und gemeinsam mit ihm in Stuttgart bei Schilbach studierte. Allerdings wegen der Kinder nicht ganz bis zum Ende. Der gute Kontakt zu seinem Professor, der zudem noch der Onkel seiner Frau war, sorgte nicht nur für ein Auskommen während des Studiums, er sicherte auch den beruflichen Einstieg in das etablierte Büro an der Königstraße. Dort war Sebastian gleich von Anfang an mit prestigeträchtigen internationalen Projekten betraut und brauchte sich nicht wie andere angehende Baumeister mit Dachausbauten und aussichtslosen Wettbewerbsteilnahmen herumzuplagen. Binnen kurzem war er an ein Leben in der Business Class gewöhnt und konnte sich eine Existenz ohne Spesen nicht mehr vorstellen. Er sah sich selbst als Senkrechtstarter in der internationalen Bauszene. Wenn er aber von seinen Geschäftsreisen zurückkehrte, sah die Sache anders aus. Seine Stellung in der Hierarchie des großen Büros war irgendwo zwischen Juniorchef und Ladenschwengel angesiedelt. Immer dabei, doch manchmal nur als Kaffeeholer. Auch wenn er Entwurfsideen hatte, Heinz Schilbach hörte sich alles geduldig an und verwarf sie mit seiner eigenen Skizze. So war Sebastian froh, als er dem übermächtigen Chef entkommen konnte, ohne ihn verlassen zu müssen. Die zahlreichen Aufträge in der Hauptstadt verlangten nach ständiger Präsenz des Büros. Sebastian bot sich nur zu bereitwillig an, die Leitung einer Dependance zu übernehmen. Alexandra, die viel Verständnis für den Freiheitsdrang ihres Mannes aufbrachte, wollte nicht gleich mit ihm kommen und die Kinder und sich selber den heimischen Kontakten entreißen. Zähneknirschend willigte Sebastian in diese Trennung auf Zeit ein, auch wenn es in seinem konservativen Verständnis von Familie für so eine Lösung eigentlich keinen Platz gab. So machte er bereits nach 3 Wochen in Berlin Nägel mit Köpfen und überrumpelte seine Frau mit dem Kauf einer äußerst günstigen Villa am Stadtrand. Alexandra warf es sich noch lange vor, zu früh seinen Wünschen nachgegeben zu haben. Die hochschwangere Mutter 2er Kinder bezog das neue Domizil noch während der aufwendigen Renovierung nach Sebastians Plänen und wurde wie auf Knopfdruck unglücklich. Abgeparkt in der Vorstadt, umgeben von Kindern, die ihre Kameraden vermissten und die meiste Zeit der Woche verlassen von einem Mann, der sich um Größeres kümmerte, begann sie einen Groll zu entwickeln, gegen den sie nicht ankam. Sie schämte sich, wenn sie Sebastian wieder Vorwürfe machte oder ihn übellaunig empfing, aber sie konnte einfach nicht anders. Aber Sebastian hatte dafür ohnehin kein Ohr. Seine Sorgen waren aus Stahl und Glas. Das neue Velodrom sollte sein Meisterstück werden. Erstmals betreute er ein Projekt von Anfang bis Ende und war mit allen Details betraut. Heinz Schilbach hatte nur die ersten Entwürfe für den Wettbewerb aufs Papier geworfen. Aber dann hatte Sebastian übernommen. 2 Jahre seines Lebens hatte er den Bau bis ins Kleinste entwickelt und betreut. Er kannte jeden Schlosser und jede Schraube auf dem Gelände an der Eddie-Merckx-Straße, hatte mit Radsportsexperten konferiert und sogar die Farbe der Sitze ausgewählt. Seinen in Berlin geborenen Sohn nannte er Eddie, auch wenn Alexandra auf Eduard bestanden hatte, zu Ehren des belgischen Radheroen. Die Krönung des Werks würde aber die Lichtanlage sein. Eine eigens von Sebastian entworfene Leuchte aus Murano-Glas, die im Zentrum des Kuppeldachs eingehängt werden sollte. Den zahlreichen Einwänden, das Licht sei nicht ausreichend für die Bedürfnisse der Zuschauer in der Halle und am Fernsehschirm, widersprach er mit dem Hinweis auf seine Recherchen. Er hatte in Filmdokumenten aus den 20ern ein flackerndes Schummerlicht ausgemacht, das einzig und allein für die transluzente Aura des klassischen 6-Tage-Rennens verantwortlich sei. Aber die Deckenleuchte machte auch andere Schwierigkeiten. Sie wurde und wurde nicht fertig. Sebastian sah sich genötigt, noch kurz vor der Eröffnung des Gebäudes und dem Start des Rennens nach Venedig zu fliegen, um die Arbeiten vor Ort voranzutreiben. Währenddessen wurden die Veranstalter unruhig und ließen sich auch nicht mehr von ihm vertrösten. Sie riefen Heinz Schilbach an und beschwerten sich. Durch hohe Regressforderungen zusätzlich alarmiert, wandte Schilbach sich an seinen Partner in Bristol, der eine Lösung aus dem Hafenbau parat hatte, die daraufhin eiligst an den oberen Rängen angebracht wurde. Als Sebastian aus Italien wiederkehrte, musste er feststellen, dass ohne ihn bereits Fakten geschaffen worden waren. Hell erstrahlte die Halle in gleißendem Flutlicht und illuminierte damit auch eine persönliche Demütigung. Er fühlte sich hintergangen und kompromittiert von seinen Vorgesetzten, die ihn selbst hier im fernen Berlin spüren ließen, dass er eigentlich nichts zu sagen hatte. Seinen Zorn ließ er an den anwesenden Untergebenen aus, die ihre erfolgreiche Arbeit bereits mit Bier und Mettbrötchen feierten. Rüde unterbrach er die kleine Festlichkeit und verlangte die sofortige Anbringung des Lichtelements aus Murano. Angesichts der Lustlosigkeit des Personals begann er eine flammende Rede, deren erstaunliche demagogische Wirkung sich aus seinem gekränkten Stolz speiste. Er erklärte den Arbeitern die Bedeutung des Elliptoids aus Italien, das die Formensprache des gesamten Rundbaus erst zum Klingen bringe. Selbst die Aschenbecher und die Bierdeckel, die vor den Arbeitern lagen, hatten die charakteristisch gekrümmte Form. Das mag die Männer überzeugt haben. Aber vielleicht waren sie einfach des Schwadronneurs müde, der ihnen mit seinen Belehrungen in den vergangenen Monaten allzu oft auf den Geist gegangen war. Auf jeden Fall rafften sie sich auf und brachten die Hebebühne nochmals in die Halle, um noch vor dem Einlass des Publikums das teure Lichtelement anzubringen. Die Plattform war eigentlich zu klein für die riesige Lampe, doch einen Abbruch der Aktion ließ Sebastian nicht zu. Er lobte eine Prämie aus. Auf den Boden der Halle legte er einen 1000-Markschein für den mutigsten unter den Männern. Schließlich erklärte sich einer der Gerüstbauer bereit, mit der Lampe in die Höhe zu fahren, sie einzuhängen und anzuschließen. Während er sich noch von einem Elektriker erklären ließ, wie alles zu verbinden ist, klopfte Sebastian ihm aufmunternd auf die Schulter. Großzügig übersah er, wie der bereits angetrunkene Mann noch einen Schluck aus der Schnapsflasche nahm, bevor er hinaufgefahren wurde. Sebastian war schon zufrieden, als die Plattform die Murano-Leuchte an ihren Platz gehoben hatte. Triumphierend wendete er sich ab. Endlich war sein Gebäude vollendet und hatte seinen Sinn erhalten. Er rannte aus der Halle. Dass der Monteur auf der Hebebühne neben dem sperrigen Glaskörper zu wenig Platz fand und sich an den Entlüftungsrohren der Klimaanlage entlanghangeln musste, um die Lampe anzuschließen, hatte er nicht bemerkt. Er suchte nach den Bauherren, die sich mit einigen Funktionären und Dezernenten von Heinz Schilbach durch die übrigen Räume des Velodroms führen ließen. Aufgeregt bat er sie zurück in die Halle, um die Vollendung des Baus zu feiern. Heinz Schilbach war etwas irritiert von dem fast hysterischen Zustand, in dem Sebastian sich befand. Die kleine Gesellschaft unterbrach ihre Tour. Teils widerwillig, teils voller Begeisterung und Vorfreude auf den historischen Moment der Fertigstellung, dem Sebastian mitreißend entgegenfieberte. Als sie die Arena betraten, war die Hebebühne bereits wieder herabgelassen worden. Stolz wies Sebastian zur Decke, an der das Monument seines Schaffens hing. Nun sollte noch jemand sagen, dass es auch ohne dieses finale Stück ginge. Laut verlangte er nach Licht. Jemand solle die Lampe anschalten. Doch Heinz Schilbach brachte ihn nachdrücklich zum Schweigen und wies ihn auf den Boden der Halle, wo Notärzte um das Leben des abgestürzten Arbeiters kämpften. Sebastian eilte sofort zur Unglücksstelle und erkundigte sich nach den Umständen des Unfalls. Achselzuckend erklärte einer der Kollegen, dass es sich eben um ein Himmelfahrtskommando gehandelt habe. Die Ärzte hatten den Schwerverletzten gerade abtransportiert, als der Polier der Gerüstbauer auf Sebastian zukam und ihm wortlos den 1000-Markschein aushändigte, den er auf dem Boden gefunden hatte. Gedankenverloren nahm Sebastian das Geld und steckte es in seine Hemdtasche.
Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauff.